Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie bei unserer Mutmacher-Staffel dabei sind. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Kriege, Klimakrise erstarken autoritäre Kräfte, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die Gegenwart verlangt uns viel ab. Immer mehr Menschen spüren Erschöpfung, Unsicherheit, Überforderung. Und gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Halt, Orientierung und Menschlichkeit.
Unser heutiger Gast ist eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um Ethik, Verantwortung und Zusammenhalt, besonders in Krisenzeiten geht. Professor Dr. Alena Büchs. Die Ärztin, Philosophin und Soziologin leitet das Institut für Geschichte und Ethik in der Medizin an der Technischen Universität München. Dort ist sie auch Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien. Ihr 2025 erschienener Bestseller Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, fasst ihre Überlegungen zu existenziellen medizinethischen Fragen auf verständliche Weise zusammen und richtet sich ausdrücklich an ein breites Publikum.
Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat in Kiel, Harvard und London geforscht. Ihr Thema ist die Frage, wie wir als Gesellschaft gut durch Krisen kommen, ohne den moralischen Kompass zu verlieren. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Büchs.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, Frau Büchs, wir erleben eine Zeit, in der das Vertrauen nicht nur in Institutionen verschwindet und schwindet, sondern auch in Politik, Wissenschaft, Medien. Und gleichzeitig sind Rechtspopulisten, man muss leider Gottes sagen, fast überall auf der Welt scheinbar unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Was bereitet Ihnen persönlich in diesen unruhigen Zeiten die größten Sorgen?
Das sind die Entwicklungen im digitalen Raum. Das ist tatsächlich das, was ich beobachte. Ich glaube, dass relativ viel dieses Vertrauensverlustes nicht unbedingt digital erzeugt wird. Das wäre zu leicht. Sondern es gibt tiefe Frustration mit der Politik. Es gibt diese Sorge, dass die keine Lösung mehr anbieten kann. Die Probleme sind so kompliziert. Es gibt diese Sorge, dass man abgehängt wird sozial, dass es einem schlechter geht, dass man absteigt. Also all das ist ja wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen, dass viele Menschen haben solche Gedanken. Das alles trifft dann auf den Wilden Westen online, der vollgeschwallt ist mit Fake News, mit Manipulation und vor allem mit demjenigen, die diese sehr berechtigten Sorgen populistisch bewirtschaften. Angst lässt sich wunderbar aufpeitschen, Zorn, das sind alles so schäumende Emotionen, die kann ich online so richtig schön anheizen. Und dann entwickelt sich etwas, was Aladdin El-Malfalani in seinem ganz neuen Buch, das muss ich wirklich einmal lobend erwähnen, als Misstrauensgemeinschaften beschreibt. Das heißt, aus dem klassischen Vertrauen, das ich so hatte in öffentliche Institutionen, steige ich aus. Ich finde das alles doof, schrecklich, kotzt mich alles an. Ich glaube niemandem mehr, ich hasse die alle, digital auch aufgeschäumt und finde dann auf einmal ganz viele Gleichgesinnte. Das war früher nicht so. Und da verfestigt sich etwas und Aladdin El-Malfanani nennt das eben Misstrauensgemeinschaften. Also da verfestigt sich das Gefühl, ich bin nicht alleine in diesem Misstrauen. Und das zurückzugewinnen, das wird ein dickes Brett und das macht mir Sorge.
Und was macht Ihnen denn noch Hoffnung, dass wir als Gesellschaft an dieser Verunsicherung, an diesen Zweifeln nicht zerbrechen?
Ich mache mir genuin Sorgen. Also ich glaube, wir sind in einer schwierigen Zeit, aber vor allem in einer Zeit, die wir als schwierig wahrnehmen. Und darunter ist eigentlich ein gutes Fundament. Und ich habe manchmal so eine Gleichzeitigkeit von, ich kann das alles online, das ist so schrecklich und so furchtbar, ich will das nicht mehr lesen und das Gefühl, das man bekommt, wenn man so ein bisschen in diesen digitalen Welten unterwegs ist, auch das, was einem zum Teil selbst entgegentritt, ist so unangenehm und befördert so eine Zukunftssorge. Und dann drehe ich mich quasi um, da wo ich gerade bin, und denke, hier ist doch eigentlich alles gut. Es sind doch tolle Leute hier. Egal, wo ich dann bin, ne, da ist doch eigentlich ein funktionierendes Land, alles in allem, mit Abstrichen, keine Frage. Sind wunderbare Menschen, die sich unglaublich einbringen, und das ist das, was ich tatsächlich immer als Hoffnungsquelle nehme. Überall treffe ich auf Menschen, die eigentlich ganz selbstverständlich nicht nur ihr Ding machen, sondern ihr Ding verdammt gut machen. Und das geht alles so unter. Und ich empfehle auch immer allen, die sagen, es geht ihnen nicht so gut oder sie verlieren irgendwie die Zuversicht. Manchmal hat man das ja so beim Wein, beim dritten Glas, beim Abendessen, dass die Leute sagen, sie wollen eigentlich auswandern und es ist alles ganz schrecklich und so. Aber dir geht's doch eigentlich gut. Was ist denn da los? Jetzt guck dich doch mal um. Du weißt doch, dass das, was du machst, sinnvoll ist und dass das, was die um dich herum machen, sinnvoll ist. Und ich glaube, da haben wir eine verschobene Wahrnehmung. Ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt. Darum geht's nicht. Aber wir nehmen im Augenblick das Negative überdeutlich wahr und all die vielen guten Dinge, die auch passieren, die kommen irgendwie gar nicht so richtig ins Bewusstsein. Und das finde ich schlimm. Und deswegen sage ich das ab und zu auch öffentlich. Und das wünschte ich mir, würden viele andere auch noch mehr machen, weil es da so viel zu erzählen gibt.
Also wir klagen natürlich auf sehr hohem Niveau und man könnte fast sagen, wir haben Luxusprobleme. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass sich bei vielen Menschen manifestiert hat, uns gelingt ja nichts mehr. Und was ist das Lieblingsbeispiel dafür? Die Bahn. Ferdinand Schirach hat kürzlich in einem Podcast gesagt, Politik müsste es wieder gelingen, dass Dinge besser und schneller gehen. Und ich sage Ihnen, dazu gehört auch, dass die Bahn wieder pünktlich fährt. Das würde uns schon einen enormen Schritt voranbringen. Und ich habe mir gedacht, ja, da hat er schon recht. Denn das sind die kleinen, also ich will das jetzt nicht kleinreden, ich ärgere mich auch, wenn ich dann zu spät komme oder ein Zug ausfällt, ne? Aber das ist das, was Menschen bewegt.
Deswegen habe ich das unterstrichen. Deswegen spreche ich auch von Gleichzeitigkeit. Ja. Ich bin auch genervt, ich bin Bahnfahrerin, ich pendel durch die Bundesrepublik und glauben Sie mir, ich habe schon alles erlebt. Ich bin da inzwischen recht gleichmütig, ich habe meine AirPods dabei, immer was zu essen, immer was zu trinken und ich plane so, dass ich ein bisschen Puffer habe. Aber allein, dass ich das machen muss, ist eine Veränderung. Das war vor 10 Jahren nicht so. Also da ist natürlich etwas auch, hat sich verändert. Da gilt es auch nichts zu beschönigen. Es sind viele Dinge in unserer Infrastruktur, das sind ja infrastrukturelle Themen, die nicht mehr so gut funktionieren und die richtig in den Alltag eingreifen. Das ist nicht nur mal hier und da, sondern es ist ständig. Das zweite Beispiel, das ich immer gerne wähle, weil ich es beruflich wähle, ist unser Umgang mit allen Formen von Regulierung. Ich finde Regulierung sehr wichtig. Regulierung und auch Bürokratie haben meistens einen Sinn. Da steht ein Schutzbegehren dahinter, da steht eine sinnvolle Idee dahinter. Die Art und Weise, wie wir das in Deutschland machen, ist einfach katastrophal. Und das haben wir, da ist ein Wildwuchs entstanden die letzten Jahrzehnte. Und das greift auch in den Alltag ein und macht die Leute wahnsinnig. Also ich will das in keiner Weise wegsprechen. Ich halte glühende Brandreden, beispielsweise im Bereich des Umgangs mit Daten, wie man da ein bisschen maßvoller das Nutzen-Risiko-Verhältnis einschätzen kann. Und ich halte es für einen der wesentlichsten Zielpunkte heutiger Politik, nicht nur sozusagen an den Basics, was weiß ich, Wirtschaftsstandort und so weiter und so fort was zu machen, sondern auch den sogenannten Bürokratieabbau, und zwar weder mit der Kettensäge noch mit der Bonsai-Schere. Das habe ich geklaut und ich weiß nicht, von wem das ist.
Ja, aber gut.
Das ist ein schönes Bild. Sondern maßvoll, aber knackig. Dinge da zu verbessern und zu vereinfachen. Denn diese Erfahrung, dass die Dinge wieder ein bisschen einfacher sind, dass die ein bisschen besser klappen und dass die Züge wieder 80% oder 85% pünktlich sind und nicht nur 65, brauchen wir in der Tat. Genau. Da bin ich ganz bei Ihnen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man sich klar macht, dass auch in einem Land, das nach 30 Jahren, in denen in die Infrastruktur nicht wirklich investiert wurde und das jetzt die Zeche dafür zahlt, wir alle zahlen diese Zeche dafür, dass da trotzdem immer noch tolle Leute sind, tolle Initiativen, absolut, tolle Ideen. Ich komme aus der Wissenschaft. Wissen Sie eigentlich, was bei uns los ist? Ja, bei uns ist bum, bum, bum. Also es ist eine geile Sache, jagt die nächste. Hm. Und deswegen tue ich mich so schwer damit, wenn wir nur so in diese Trübsal und in dieses, oh Gott, alles, was soll denn daraus Positives entstehen? Wenn ich mich 10-mal über den verspäteten Zug aufrege, hat das nichts verändert, außer dass mein Stresslevel höher ist, wahrscheinlich das meiner Menschen um mich herum, die ich auch damit genervt habe. Also das hat nichts Produktives und das hat nichts Konstruktives. Absolut. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir sozusagen diese beiden Seiten ein bisschen in Ausgleich bringen.
Um den Punkt gerade nochmal aufzugreifen, ich glaube aber, es gehört dann tatsächlich dazu, dass es die kleinen Dinge, die man spüren kann, eingebunden in einen größeren Plan, Bürokratieabbau und der Bahn wird wieder die Leistung bringen, wie sie verspricht. Aber dass man so die kleinen Etappen auch für die Menschen sieht, weil der Eindruck ist, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden, dass die kleinen, positiven, unmittelbaren Erfahrungen, die helfen dann wiederum gerade das Thema Zuversicht und Hoffnung und den Glauben an das, dass es funktioniert, auch wieder zurückzubringen. Nicht nur das Versprechen.
Absolut. Absolut. Also das muss schon wirksam werden. Im Alltag, da bin ich ganz bei Ihnen. Und mir geht es eher darum, wie gehen wir alle als Einzelne und gemeinsam damit um. Und darf ich mal was ganz Kontroverses sagen?
Gerne.
Ich habe manchmal das Gefühl, also nochmal, das stimmt alles, es nervt alles und wir zahlen kollektiv als Land die Zeche für viel zu viele Jahre, in denen nicht planvoll, visionär das Land weiterentwickelt wurde. Ich glaube, da sind wir uns alle einig oder viele sind sich da einig. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Leute lassen sich emotional gehen. Das macht ja so einen Spaß, so ein Wutbürger zu sein und sich über alles irrsinnig aufzuregen. Da kann man so richtig den Frust ablassen. Und ich denke mir, Leute, ihr seid nicht mehr erwachsen. Was ist denn das? Jetzt aber mal bitte tief durchatmen. Also ich sehe ganz gestandene Damen und Herren, leider häufiger Herren, no offense, aber ist so, gerade in der Bahn, die lassen sich dann gehen, da denke ich mir, also sag mal, hakt's eigentlich bei euch? Und das ist etwas, was ich wirklich wichtig finde. Wenn wir uns ständig dem so hingeben, dann wird dadurch nichts besser, denn der Staat sind ja auch wir. Und wir haben angefangen mit der Sorge um den Populismus. Glauben Sie denn, die Populisten werden irgendwas besser machen? Ja, gar nichts werden die besser machen, weil natürlich die Lösungen kompliziert sind. Die sind schwierig. Wir sind in einer komplizierten Welt. Und dieses simple, einfache, das wie so ein Versprechen wirkt, ja, die Kettensäge, boah, wäre das erleichternd, wenn mal jemand die Kettensäge nehmen würde. Naja, die Kettensäge macht halt auch verdammt viel kaputt.
Wir haben ja gesehen, was dabei rauskommt in den USA.
Ja,
Argentinien, genau. Ja.
Da können Sie auch woanders hingucken. Ja. Argentinien zum
Argentinien,
Beispiel.
Argentinien, Milei.
Also das ist einfach gar keine Lösung. Nur wenn wir uns alle so gehen lassen und die ganze Zeit uns da so reinlehnen, auch emotional, wie ätzend das alles ist und wie scheiße das alles ist. Ja. Wie soll man dann die Leute dazu bringen, dass sie sagen, okay, pass auf, Arsch zusammen, ja, Schulter nach hinten, Rücken gerade und jetzt müssen wir halt alle mal gemeinsam da ein bisschen durch. Das wird nicht angenehm, aber danach wird's wieder besser. Das erfordert eine gewisse Ruhe und auch eine gewisse, ich möchte das nennen, emotionale Selbstdisziplin. Mhm. Und die muss ich wirklich sagen, die vermisse ich zum Teil. Auch in öffentlichen Debatten denke ich mir, Leute, also bitte tief durchatmen. Was ist das denn?
Wie kann man das vermitteln? Wie kann man die Menschen motivieren und von diesem Pessimismus, letztlich Palaver über die Schlechtigkeit um einen herum, wie kann man sie dort wegbringen und wirklich wieder in den optimistischen, in den zuversichtlichen Stand zurückbringen, Handlungsfähigkeit zurückgewinnen? Wie könnte man das unterstützen? Weil das ist ja etwas, was jeden Einzelnen betrifft.
Wobei ich würde eines noch gerne ergänzen, weil das hat mich gleichermaßen irritiert, wie aber auch ermutigt. Das Rheingold-Institut in Köln hat eine sehr interessante Untersuchung ja gemacht mit dem Ergebnis, dass 87% der Menschen, der Befragten, sehr optimistisch sind, was die Entwicklung in ihrem privaten Bereich angeht. Ja. Ich sehe darin natürlich auch ein riesiges Potenzial, auf das, was du fragtest, Thomas, dass wir das hinkriegen können. Ne? Aber wie erklären Sie denn das, diese wirklich große Diskrepanz in dieser Frage?
Erklärt haben wir es ja schon. Ich habe damit ja eigentlich angefangen. Die Gleichzeitigkeit bezog sich ja auf, guckt euch um, wo ihr seid.
Ja.
Da ist meistens alles gut. Die Gegend, also ich bin ja jetzt nicht in den prekärsten Ecken Deutschlands unterwegs. Ich bin ja sozusagen von Menschen umgeben, denen es eigentlich gut geht. Die gehören zu diesen, wie viel sind es auch immer, 79%, 75%, je nach Studie, macht nicht nur Rheingold, machen auch andere. Es findet sich immer wieder. Der Optimismus, was die eigene Zukunft anbelangt, ist total hoch. Oder auch, dass die Leute sagen, mir geht's gut. Und die Wahrnehmung, wie es unserem Land geht oder wie es uns insgesamt geht oder wie es der Welt geht, ist wahnsinnig negativ. Das heißt, das eine ist, ich bin jetzt weiß Gott keine Psychotherapeutin, aber das, was ich feststelle, ist, die Leute laden am großen Ganzen ihren Frust ab. Das ist so eine Art Triebabfuhr geworden. Und das muss man irgendwie zu packen kriegen. Und das kann man einmal individuell. Also deswegen finde ich solche Formate wie das Ihre wirklich gut. Dass man über sowas spricht, das ist ja, wenn sich das jemand anhört, vielleicht mal der ein oder andere Anstoß. Man kann das auch im privaten Gespräch immer wieder machen. Das ist ganz wichtig, das ist auch interindividuell, dass man auch mal jemand sagt, sag mal, dir geht's doch gut, was ist denn los? Was ist denn eigentlich los? Ich verstehe das mit der Bahn. Ja, die Bahn nervt mich auch. Aber also bei aller Liebe, das ist ein Smalltalk-Thema.
Genau,
und natürlich
genau.
Bist du genervt. Aber also das ist nun wirklich nicht irgendwie was eigentlich die Substanz so ankratzen sollte. Und das ist etwas, was man besprechen sollte, glaube ich. Ansonsten sind für sowas andere die Profis. Ich kann da nur so ein paar stümperhafte Laienratschläge geben. Öffentlich, glaube ich, sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass ich mir von den Medien und vom Journalismus da mehr wünschen würde, die, und das wissen wir, bekanntermaßen steht denen das Wasser bis zum Hals und negative Nachrichten bringen sehr viel mehr Klicks und Aufmerksamkeit. Das kommt nämlich hinzu, wir sind ja evolutionär alle so gepolt, dass wir negative Nachrichten stärker wahrnehmen, weil früher der Säbelzahntiger hinter uns hergerannt ist. Kann man verstehen. Mhm. Und deswegen hijackt das unser Dopaminsystem. Also das mache ich jetzt wirklich mit dem Holzhammer, aber da gibt's ja sehr, sehr viele gute Studien dazu, die das zeigen. Und das heißt, da wünschte ich mir stärker und mehr, ich weiß, dass das schwierig ist in der heutigen Medienlandschaft, aber ich wünschte mir da mehr Hinwendung zu positiven Nachrichten oder auch einfach mal etwas mehr Ruhe und Entspanntheit und nicht eben mal dieses Überschäumende, was man so mitkriegt. Könnten wir jetzt lange analysieren, gibt es viele Beispiele. Und das Zweite, was die Politik, glaube ich, im Moment nicht gut macht, das wäre eine meiner Empfehlungen, und das habe ich auch schon hier und da empfohlen. Also ich habe immer empfohlen, geht nicht in die Kulturkämpfe. Das habe ich immer den großen Parteien empfohlen, habe gesagt, macht das nicht. Steigt da nicht ein. Also je weniger Politik sich an solchen überschäumenden Debatten, an denen man sich irrsinnig aufregen kann, in denen es aber um nicht wirklich substanziell wichtige Dinge unbedingt geht, beteiligt, verliert sie eine gewisse Möglichkeit, Menschen Zuversicht zu geben. Und das Zweite ist nicht zu viel versprechen. Mein Gott, wenn ich das immer höre, diese Ankündigung, Herbst der Reform, Sommer der was weiß ich was und wir machen bis dann und dann dies und jenes. Immer mal, wozu? Sagt einfach, wir haben das vor, wir werden alles daran tun, wir haben das Problem erkannt, hier sind unsere Lösungsansätze und jetzt geben wir Vollgas, um das zu lösen. Aber dieses Überversprechen, das produziert notwendig Enttäuschung bei Leuten, die sich dann noch stärker abwenden. Das sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber das sind zumindest mal die gröbsten Fehler, die man in der politischen Kommunikation unterlassen könnte. Und ansonsten, letzter Satz, deswegen steige ich mit dem Thema auch tatsächlich gerne ein, ist auch ein Stück weit an uns allen. Also ich finde schon auch wirklich wichtig, dass man mal wieder ein bisschen von der Palme runterkommt. Schön auf der Palme, ja, ich bin da auch gerne. Ich verstehe das auch. Mein Dopaminhaushalt ist auch gehijackt. Also ich kann mich auch ganz wundervoll empören über Sachen. Ich kann mir auch in Rage reden, tut auch gut. Aber das ist ja nicht nachhaltig etwas, wo man irgendwie ein zufriedenes Leben führen kann, sondern dann rutscht man wirklich irgendwann ab, wenn man das nicht ablegt. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Arbeit an der Selbstwirksamkeit oder wie auch immer das heutzutage heißt, ein bisschen mehr wieder, wie gesagt, emotionale Selbstdisziplin. Und das muss jeder und jede ein Stück weit auch selber machen.
Das Persönliche, das Individuelle. Wir hatten das Thema Medien und Multiplikatoren ja schon ein Stück gesprochen. Wie können wir denn verhindern, dass digitale Medien die Krisen noch weiter anheizen? Und wie lässt sich die Empörung in konstruktive Dialoge verwandeln, die Energie nach vorne tragen?
Das sind sehr fundamentale Fragen. Das Wesentliche in meiner Sicht ist, dass wir diejenigen, die einen großen Teil unserer digitalen Öffentlichkeit und Realität gestalten, stärker in die Pflicht nehmen. Ich finde es absolut unglaublich, dass wir monopolartigen Strukturen im Bereich der Tech-Konzerne einen großen Teil unserer digitalen Welt überlassen haben und da den wilden Westen herrschen lassen. Und sämtliche Regulierungsversuche werden irgendwie als Innovationsbremse verunglimpft. Das ist totaler Bullshit. Das sind angeblich die schlausten und besten Köpfe der Welt. Die können das schon schaffen. Die können das schon schaffen, dass sie ihre Produkte weiterhin innovativ gestalten, ohne dass die Algorithmen so getaktet sind, dass sie das alles immer weiter anheizen. Denn, wir haben das ja schon gestreift, es erfolgt von all dem eine digitale Verstärkung. Nochmal, das kommt nicht aus dem Digitalen. Ich würde niemals den Tech-Konzernen vorwerfen, dass sie das sozusagen originär hervorgebracht haben oder in die Welt gebracht haben.
Algorithmen verstärken es natürlich jetzt und das Negative wird belohnt. Das ist das Dilemma, ne?
Massiv. Und jetzt haben wir natürlich auch einfach sehr viel Kampf, und das ist dann ein politisch sehr spannendes Thema, an den Grenzen dessen, was Meinungsfreiheit ist, was man sagen können soll auf der einen Seite. Und die wird bei uns ja sehr richtig, sehr breit geschützt, verfassungsrechtlich geschützt auf der einen Seite und eben auch so Phänomenen, die dann entstehen, dass dann entweder wirklich irgendwelche wilden Falscherzählungen oder gar Verschwörungsmythen oder so etwas entstehen oder eben auch so Online-Mobs, ne, wenn sie diese wahnsinnig überschäumenden Diskussionen haben. Das sind Phänomene, das sind die negativsten Dinge und ich finde, die gehören eingehegt und die gehören auch massiver eingehegt und muskulöser eingehegt. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir da festbleiben und die Regulierung, die wir haben, tatsächlich auch in die Umsetzung kommt und wir da nicht Angst kriegen, dass das im Zollstreit irgendwie einer der Hebel ist, was es ja tatsächlich ist. Also das ist wirklich ein ganz grundsätzliches, wichtiges politisches Thema. Und dann gibt's noch etwas, was, glaube ich, total unterschätzt ist. Auch da bin ich eher Beobachterin als Expertin, aber mir tragen immer wieder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Phänomene beforschen, zu, dass ein ganz wesentliches Bollwerk Lokaljournalismus ist. Also tatsächlich das, was die Leute aus ihren regionalen Bezügen lesen, was echt ist, was sie wirklich betrifft. Es ist ja viel leichter, mich zu erregen über irgendwas Wildes im Netz, weil ich damit nicht wirklich wahnsinnig viel zu tun habe und das kostet mich nichts und ich kann da einfach rein und der Algorithmus verstärkt das alles noch. Aber wenn ich sozusagen, ne, wenn wir darüber sprechen, wie kommt man aus dieser Dauerempörung raus, wie kriegt man so eine gewisse emotionale Disziplin wieder hin, dann ist eine hilfreiche Sache, wie gesagt, da bin ich keine Expertin, sagen mir die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann ist Lokaljournalismus, der wirklich Dinge bespricht, die mich konkret angehen, der mich da informiert, der mir da echte Informationen gibt, die überprüft sind, die journalistischen Standards genügen. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und Sie wissen ja, der ist im Rückzug. Der hat große, große Probleme, gerade in ländlichen Gegenden. Und da würde ich mir wünschen, den stärker zu feiern, stärker zu unterstützen auch und eben zu festigen. Und auch ein bisschen darauf hinzuwirken, dass Leute das als eine wichtige und wertvolle Quelle sehen. Das kann funktionieren. Es gibt Kommunen, in denen hat es Initiativen gegeben, so rettet unsere Zeitung. Und wenn die Leute erstmal verstehen, oh Gott, wir verlieren die vielleicht, das mobilisiert schon sehr. Also ich glaube, wir haben viele schlummernde Möglichkeiten zur Mobilisierung der guten Kräfte in dieser Hinsicht, die wir vielleicht noch besser nutzen können.
Bei mir als Journalisten rennen Sie damit offene Türen ein, können Sie sich ja vorstellen. Und was es bedeutet, lokaljournalistische Reichweite einzubüßen, sehen wir auch am Beispiel Amerika, wo es ganz, ganz große Landstriche gibt, in der kein Medium mehr ist, in der niemand mehr schaut. was die Mächtigen tun. Niemand schaut ihnen mehr auf die Finger. Und das Wesentliche, was im ja letztendlich Medien auch ausmacht, die Kritik- und Kontrollfunktion, die auch grundgesetzlich niedergeschrieben ist, die geht baden. Und das ist auch für eine Demokratie ganz, ganz furchtbar. Aber wir wollen ja auch darüber reden, wie wir ethisch auch in dieser Krise stärker werden können. Und Sie sagen sinngemäß, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern auch ein Kern menschlicher Existenz. Warum ist es so wichtig, unsere Begrenztheit auch anzunehmen? Und wie kann daraus auch Stärke entstehen? Also wir hören ja immer, die Menschen klagen über Erschöpfung und fühlen sich nicht wohl, mögen das aber auch nicht offen kommunizieren. Aber dabei könnte eine Stärke draus werden, sagen Sie.
Ja, und da können wir sogar eine schöne Brücke schlagen, weil ich nämlich glaube, dass viel von dieser Empörungslust, die wir gegenwärtig sehen, eigentlich ein Wegrennen ist. Teils. Ein Wegrennen ist auch vor eigenen Schwächen. Das ist so ein bisschen eine küchenpsychologische Analyse, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Erstens haben wir ein ganz paradoxes Phänomen. Viele Menschen fühlen sich sehr belastet. Sie haben es gerade gesagt, ne, wir haben die Zahlen, was so psychische Gesundheit anbelangt, verschlechtern sich, und zwar in allen Gesellschaften. In allen Gesellschaften. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist wirklich überall weltweit so. Und das korreliert übrigens tatsächlich mit den Smartphones. Also da ist irgendwie auch etwas an unserem digitalen Leben, apropos Dopaminhaushalt, was unsere psychische Gesundheit schlechter macht. Aber das korreliert eben nicht mit vielen handfesten Indikatoren. Also zum Beispiel arbeiten wir nicht mehr als früher unbedingt. Unser Leben ist nicht unbedingt nach harten Indikatoren wie Gesundheit beispielsweise belasteter als früher. Und trotzdem haben viele Menschen eben Sorge, dass sie den Anschluss verlieren, dass sie sozial absteigen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, denen es genuin schlecht geht. Aber es gibt eine große, große Gruppe von Menschen, bei denen man sagen würde, also wenn wir uns die Indikatoren angucken, fragen wir uns, warum ist da dieses Gefühl von so starker Belastetheit? Und das kann damit wirklich zu tun haben, da gibt es inzwischen relativ viele Untersuchungen, das ist immer, sowas ist immer multifaktoriell, so sagen wir in der Medizin. Also man muss sehr vorsichtig sein, damit so eine einfache Erklärung anzubieten. Aber eine Erklärung ist eben, dass wir gar nicht mehr zulassen, dass etwas auch mal nicht perfekt ist. Dass eine gewisse Imperfektion und eben auch eine Verletzlichkeit Teil des Lebens sind. Ja, die glitzernden Welten in Instagram, da ist immer alles geairbrushed. Sieht immer alles toll aus. Es geht immer allen super. Und wenn es ihnen nicht gut geht, dann gibt es den 5-Punkte-Plan, ja, wie es ihnen wieder, was sie machen sollen. Die Morgenroutine, komm, Kopf ins Eiswasser und so. Also es hat so was sehr um sich selbst Kreisendes und dann eben auch ja nicht zulassen, dass wir als Menschen durch Stürme gehen. Ja, diese Sprüche, ne, dass Storms make trees take deeper roots. Das ist so einer meiner Lieblingssätze. Auch hier muss ich sagen, bin ich wiederum nicht die Expertin, aber das ist etwas, was ich in der eigenen medizinethischen Praxis sehe, dass wir häufig wachsen und lernen aus Herausforderungen. Und das alles zukleistern zu wollen und sich dann global zu vergleichen mit dem, was da draußen an Perfektion vorgespielt wird, das kann dazu einer dieser Faktoren sein, dass Menschen sich so belastet fühlen. Und wenn sie so wie ich aus der Medizin kommen, aus dem Krankenhaus, dann haben sie ja tagtäglich damit zu tun, dass wir Menschen selbstverständlich verletzlich sind. Das ist, so hat es der Deutsche Ethikrat mal formuliert in einer Stellungnahme, Teil der Conditio Humana. Also wir sind verletzlich, alle miteinander. Jeder von uns, jede von uns kann krank werden. Ja. Und das ist in der Medizin eben so offenkundig. Und die Erfahrung, die ich da immer und immer wieder gemacht habe, ist, dass wenn man diese Verletzlichkeit nicht versucht wegzudrücken, sondern sie bespricht, mit ihr arbeitet, sie ein Stück weit zulässt und Wege findet, das als einen Teil des Lebens zu begreifen, da gibt es riesige Literatur zu, ne? Die Coping-Strategien im Krankheitsfall und was weiß ich nicht alles. Also es ist extrem gut untersucht. Dann hat das etwas für Menschen Festigendes und Positives und jedenfalls Ertüchtigendes, wenn Sie so wollen. Und damit kommen wir jetzt zu einem Modebegriff, der aber hier einfach sehr, sehr gut passt. Deswegen erwähne ich ihn jetzt noch. Man kommt zu innerer Resilienz, zu Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir gemeinsam brauchen. Und Sie haben es erwähnt, in dem Buch geht es ja eigentlich um fast nur um Krisensituationen. Das ist ja das, was das Buch ausmacht, ne? Das sind ja herausfordernde Situationen, die jeden und jede betreffen können. Und da ein Handwerkszeug zu kriegen, das für sich durchzudenken und zu sagen, ich kann mich auf sowas vielleicht sogar vorbereiten. Ich kann das besser verstehen, was in so einer Situation passiert. Was weiß ich, wenn ich schwer erkranke oder wenn ein Mensch, den ich liebe, vor den Baum fährt und auf einmal auf der Intensivstation liegt. Das ist nicht etwas, was mich vollkommen unvorbereitet treffen muss, sondern das kann etwas sein, wofür ich mir Werkzeuge erarbeite. Mhm. Das war mein Antrieb. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die uns insgesamt gut tut, aber natürlich insbesondere in diesem Kontext von Medizin, Erkrankung und Sterben, der mich da beschäftigt.
Ja, mir hat mal ein renommierter Psychiater gesagt, Leid formt den Charakter und fördert gleichzeitig auch die Resilienz, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich habe den Eindruck, in unserer Gesellschaft wird sehr viel Energie dafür aufgewendet, Leid zu vermeiden. Genau. Obwohl, wenn wir es intellektuell betrachten, wissen wir, Leid lässt sich nicht vermeiden. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann eine Haltung versuchen dazu zu finden, die mich selber nicht auch noch zerstört, sondern die mir Fähigkeiten eventuell gibt, die mich da wieder rauskommen lassen, die mir eine neue Lebensperspektive geben. Aber das finde ich in den sozialen Netzwerken in dieser Form so ja nicht. Ich werde mit viel Schönem konfrontiert und das Leid wird allenfalls nicht kontextuiert dargestellt, sondern ein Krebskranker beschreibt sein Leid bis zum Tod. Aber was habe ich davon, wenn ich nicht in der Lage bin, für mich auch zu sagen, Frankl, bis zum Schluss auch noch einen letzten Sinn zu erkennen. Und der könnte sein, in Würde zu sterben.
Und da würde ich gern, ich finde das ein wunderbares Beispiel mit sozusagen der Krebstod in Social Media, weil ich wollte gerade sagen, es gibt schon auch gute und kluge Überlegungen in Social Media. Man hört auch diese Gedanken in Social Media. Also ich will das jetzt nicht alles in Bauschenbogen abtun.
Im Verhältnis nur weniger. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Wissen Sie was? Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, das ist ja bei Frankl wundervoll beschrieben und bei vielen anderen, die sich mit Extremsituationen beschäftigt haben und die eben auch in meinem Fach in der Palliativmedizin sich mit dem Sterben, mit der letzten Lebensphase beschäftigen, die ist höchst persönlich. Der Vergleich mit irgendwem ist irrelevant. Immer. Ja. Du musst immer versuchen, in dir selbst etwas zu finden, weil nur deine eigene Lebenserfahrung kann dir da was geben. Das heißt, du kannst dir 100 oder 1000 Krebspatienten online angucken, die ihre Geschichte teilen. Und das kann vielleicht irgendwie so ein Gefühl von, ich bin nicht ganz alleine oder so geben. Mhm. Aber diese wirkliche, echte, wie Sie es gerade beschrieben haben, ne, diese Resilienz und Widerstandsfähigkeit, die daraus erwächst, dass ich mit dem Leid selbst umgehe, das kann nur ich selber machen. Niemand kann mir das vorgeben, vorleben oder erzählen. Und Social Media und die Digitalität sind ja immer so eine Art Vergleich. Und deswegen ist eine der Empfehlungen tatsächlich, die wir immer häufiger auch Patientinnen und Patienten machen, ist, schalt das aus. Schalt es einfach aus und mach lieber einen Spaziergang und hör in dich selbst hinein. Sprich mit echten Menschen. Ja, vergleich die, wenn du Geschichten hören willst, wenn du Vergleiche brauchst, wenn dir das gut tut, dann mit Menschen, die dir in Leib sozusagen Form gegenüber sitzen, denen du in die Augen schauen kannst, mit denen du in einen echten Austausch kommen kannst. Das hat einen viel, viel tieferen Effekt als eben sozusagen das Geklingel online. Hm.
Wir sprechen über Mutmacher und Hoffnung. Hoffnung, sagen Sie, ist keine Illusion, sondern ein Akt der Selbstwirksamkeit. Wie lässt sich die Form von Hoffnung jenseits des bloßen Positivdenkens, es wird schon wieder besser, trainieren und kultivieren? Dass die Menschen tatsächlich auch, was können sie tun, dass sie, oder was, wie kann man es unterstützen, dass man aus dieser für sich selber wieder Hoffnung und Zukunft und Mut findet?
Das ist eine wirklich gute Frage und eine wirklich schwierige Frage. Ich gebe Ihnen zwei Dinge. Das eine ist, ich bin eine große, wenn Sie so wollen, Verfechterin von simplen Lebensroutinen, die Halt geben. Und das ist auch, das sind ja so klassische Empfehlungen für Selbstwirksamkeit und Stabilität in Krisen, dass man trotzdem darauf achtet, dass man ordentlich isst, dass man rauskommt und Licht kriegt, dass man sich bewegt und so. Das ist ja auch ganz instinktiv etwas übrigens, was Menschen tun, wenn sie zu jemandem kommen, der in einer Krisensituation ist. Wir versuchen zu helfen, dass so die ganz normalen Lebensverhaltensweisen weiterlaufen. Und da würde ich sagen, Menschen, die sich angeeignet haben, für sie selbst, und das ist für jeden ein bisschen was anderes, Regelmäßigkeiten des Lebens, die sie stützen, die ihnen helfen, die dazu beitragen, dass sie sich gesund und stark fühlen, haben häufig es leichter in solchen Situationen. Das ist das eine, dann auch tatsächlich in der die Hoffnung wiederzufinden. Ja. Weil diese Regelmäßigkeit, ganz simpel gesprochen, zeigt mir, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. Guck mal, ich kann immer noch gehen. Guck mal, ich kann immer noch meine Übung machen. Guck mal, ich kann immer noch was zu mir nehmen. Essen ist immer noch etwas, was mein Körper erhält und so. Das sind so bestimmte Effekte, die dann auftreten. Das ist das eine. Also das ist sozusagen die Lebensführung. Und ansonsten habe ich einmal einen wunderbaren Rat bekommen von einem klugen, älteren, sehr erfahrenen Kollegen, den ich das auch so gefragt habe, in sehr dunklen Zeiten. In für mich sehr dunklen Zeiten gesagt, wie machst du das? Wie bleibst du in dieser zuversichtlichen Haltung, selbst wenn das so schwierig ist? Und der hat gesagt, ich habe das über Jahre bewusst trainiert. Ich habe mein, also verkürzt gesprochen, so hat er es nicht formuliert, aber ich paraphrasiere, ich habe mein Gehirn darauf trainiert. Ja. Ich habe trainiert in Zeiten, in denen es schwierig wird, ganz bewusst in die Ruhe zu gehen, mich kurz rauszunehmen aus dem Getöse, das dann vielleicht gerade herrscht. Und so richtig zu, und er hat gesagt, er hat das an trivialen Situationen geübt. Ja, also der Flug ist ausgefallen, ich stehe am Flughafen, das ist ein Beispiel, das er mir genannt hat. Er steht am Schalter der Lufthansa und alle regen sich irrsinnig auf. Und das war ein Moment, wo er in die Ruhe gegangen ist, womit wir wieder bei unserem Thema von vorhin waren. Ja. Aber das ist tatsächlich etwas, was es einem erlaubt. Und da gibt es ja ganz, Mensch, es gibt Menschen, die meditieren, es gibt Menschen, die beten. Das sind ganz viele, viele Praktiken, die es einem erlauben, in wirklich schwierigen Zeiten, in denen andere vielleicht den Kopf verlieren, eine Ruhe zu bewahren und zu sagen, schau, ein Schritt vor den anderen, weil das ist ja das, was Hoffnung ist.
Genau.
Hoffnung ist ja, dass es den nächsten Schritt gibt, dass es weitergeht, dass es besser wird. Und wenn man das schafft, dann hat man da schon sehr, sehr viel erreicht.
Ich finde ja auch, ein Mutmacher kann absolut sein, Tod und Krankheit nicht zu verdrängen, sondern beides ins Leben zu integrieren und eine Haltung dazu zu finden, die mich trotzdem oder gerade auch deswegen ein glückliches Leben leben lässt. Sie plädieren ja auch dafür, für einen offenen, demokratischen Dialog, eine Auseinandersetzung mit diesem Thema, um auf diesem Weg eben auch Menschen zu befähigen, jetzt sage ich das mal im ganz Großen, glücklicher zu leben.
Durchaus. Und das geht vor allem dadurch, bei diesem Thema mit Tod und Sterben und Erkrankung, dadurch, dass das Angst nimmt. Weil also viele meiner Empfehlungen in dem Buch sind ja, ich lade die Leute ja ein, zu sagen, guck mal, diesen Fall, wenn der euch passieren würde, was würdet ihr denn denken? Mhm. Und die Idee dahinter ist, denk dich da mal rein. Denk dich mal in eine Situation rein, die dir eigentlich Angst macht. Auch das ist so eine Art Training, zu verstehen, nicht alles daran muss schrecklich sein. Und wenn ich Ängste verliere, dann bin ich natürlich schon auf dem Weg dazu, dass ich das Leben etwas ruhiger, etwas entspannter und vielleicht sogar etwas glücklicher leben kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, stelle ich jetzt gerade erst fest, wo ich mit Ihnen rede, weil ich darüber ehrlich gesagt so nicht nachgedacht habe, was ich mit dem Buch sozusagen mit dieser Technik der Fälle eigentlich worauf ich abziele. Eigentlich habe ich mal gedacht, ich will es einfach nur lesbar machen und verständlich und so ein bisschen lebenspraktisch, dass es nicht so trocken ist. Aber wahrscheinlich ist eine der Funktionen davon, von der ich mir jedenfalls wünschen würde, dass sie funktioniert, dass das klappt für Leute, die das lesen, so etwas sich selbst in diese Situation zu bringen und zu merken, ich könnte das wahrscheinlich überstehen. Oder ich könnte dazu zumindest was denken und was sagen. Mir fällt dazu was ein, obwohl es was Schlimmes ist. Das hoffe ich, nimmt ein bisschen den Schrecken und hilft einem. Und mir schreiben Leute, das ist ganz wundervoll, mir schreiben Leute, die entweder in Situationen gerade drinstecken oder die sowas schon hinter sich haben, die sagen, selbst im Rückblick hat mir das geholfen. Das nochmal ein bisschen zu durchdenken, das zu ordnen in meinem Kopf. Das hat auch ein Stück weit wieder Schrecken und Angst reduziert. Und das ist echt das Schönste. Das ist das schönste Feedback, was man kriegen kann.
Absolut.
Was ja auch in täglichen Situationen durchaus ein Mittel ist, um wieder mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Frau Büchs, wir kommen zum Ende. Wir haben eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht? Nicht nur als Expertin, sondern auch als Bürgerin. Was können Sie uns und unseren Mithörern mitgeben als Ihre persönliche Sicht auf das Thema Zuversicht?
Also ganz persönlich meine Familie, insbesondere meine Kinder. Und als Bürgerin ist es tatsächlich dieses Beobachten jeden Tag, egal wo ich bin, sehe ich Leute, die irgendwie tolle Sachen machen, die sich einsetzen, die einfach ihren Job gut erledigen und Spaß daran haben. Und das versuche ich ganz bewusst wahrzunehmen. Ich habe das große Privileg, dass ich immer wieder auch Leute sehe, die zu totalen Höchstleistungen auflaufen, weil ich so viel unterwegs bin. Aber auch im ganz normalen Alltagsleben sehe ich immer wieder tolle Menschen. Und das ist etwas, was mir jeden Tag wirklich Zuversicht gibt. Und genuin auch ein Vertrauen darin, dass wir eigentlich als Land und als Gesellschaft das schon gut hinkriegen können. Wenn wir so ein bisschen rauskommen aus dem Schäumen.
Das ist etwas, was sich, glaube ich, auch sehr gut durch unseren Podcast durchgezogen hat. Das an dem Negativen sich nicht zu berauschen, sondern aus dem Negativen auch Kraft zu gewinnen und daraus wieder eine Resilienz und das als Basis für Gestalten, für Selbstwirksamkeit, für Dinge in die Hand nehmen und letztlich das Leben gestalten und die Zukunft, die eigene Zukunft der von anderen. Ich glaube, das nehmen wir alle sehr überzeugend von Ihnen auch vermittelt mit den verschiedenen Aspekten, nehmen wir mit.
Damit sind wir am Ende dieser Mutmacherfolge angekommen. Herzlichen Dank, Frau Büchs, für Ihre wertvollen Einblicke und Ihre inspirierenden Perspektiven. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch den ein oder anderen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zu mehr Zuversichtlichkeit. Das wäre schön.
Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es diese Stimmen, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen. Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eins ist auch klar, unser Zusammenleben gelingt eben nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung und Lebensentwurf.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch über Alena Büchs in unseren Shownotes.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.